Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen.
Was braucht die Stadtlandschaft, damit wir trotz des Klimawandels langfristig gesund in ihr leben können?
Wir sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW. In unserem Podcast reden wir mit Menschen über Grünflächen und Gewässer,
über Landschaftsarchitektur, grüne Fassaden und Dächer
und über Teilhabe und Gerechtigkeit in der Stadt.
Außerdem sprechen wir darüber, was wir tun können, um uns und unsere Freiräume an den Klimawandel anzupassen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch für diesen Blick auf unsere Städte interessiert.
Viel Spaß beim Hören!
Wir von Grüne Städte und Region befassen uns mit unserer gestalteten Umwelt und mit dem Umgang damit und möchten uns dafür einsetzen, dass wir trotz des Klimawandels lebenswerte Städte und Regionen erhalten. Und ein wichtiges Thema stellt ja somit unter anderem die Klimaanpassung dar und die wird ja häufig als teuer dargestellt. Was wäre denn jetzt, wenn wir weiterhin wenig tun, wenig Klimaschutzmaßnahmen, wenig Anpassung an Hitzewellen oder Starkregen?
Fatale Folgen, denn mehr Hitzetage, mehr Extremwetterereignisse wie Überflutungen bringen natürlich auch mehr Schäden mit sich. Für uns persönlich, für die Umwelt, für die Wirtschaft. Das kann von verminderten Ernteerträgen über zerstörte Gebäude, aber auch persönliche gesundheitliche Folgen haben. Aber die Frage ist auch, was kosten diese Schäden uns eigentlich? Und was werden sie in Zukunft kosten?
Diese und ähnliche Fragen haben sich Oliver Lühr mit seinem Team von der Prognos AG gestellt und in einer Studie die ökonomischen Folgen des Klimawandels berechnet. Und allein durch Hitzetage können in der Metropole Ruhr jährlich Kosten von bis zu 591 Millionen Euro entstehen.
Wie diese Zahl zustande kommt, wie man Schäden überhaupt erfassen kann, wie man sie berechnen kann und wozu auch diese Zahlen mal zu haben, diese monetären Zahlen zu haben, wofür das eigentlich gut ist, darüber sprechen wir heute.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grüne Städte und Region und herzlich willkommen, Herr Lühr. Schön, dass wir heute bei Ihnen in Düsseldorf zu Gast sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch, dass wir zu diesem, ehrlich gesagt, sehr, sehr wichtigen Thema zusammen sprechen.
Vielen Dank. Ja, Herr Lühr, Sie leiten ja bei der Prognos AG, einem europaweit bekannten Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung, den Bereich Umwelt- und Kreislaufwirtschaft sowie Klimawandel. Sie beraten Institutionen, Regionen und Unternehmen zu Transformationsprozessen. Und das klingt alles nach einem Bereich mit sehr vielen Facetten. Vielleicht können Sie zu Anfang einmal, um das ein bisschen greifbarer zu machen, was Sie eigentlich machen, einmal kurz erzählen, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für Sie aus? Mit welchen Themen gehen Sie um?
Ja, der normale Arbeitsalltag eines forschungsorientierten Beratungsunternehmens bedeutet natürlich, dass wir viel nachdenken, mit Menschen sprechen, dass wir Grundlagen analysieren, dass wir Grundlagen zu, sagen wir mal, evidenten Ergebnissen aufbereiten und dann letztendlich in den jeweiligen Kontext zurückspielen. Also Unternehmensberatung, Politikberatung ist dann eigentlich am Ende erfolgreich, wenn das, was wir herausgefunden haben, letztendlich zu einer Veränderung und zu einem Wandel führt. Und genau das treibt mich letztendlich an. Dafür habe ich auch Raumplanung mal eins studiert, um eigentlich in diese Wandelprozesse reinzukommen. Aber sonst sind wir letztlich Politikberater und forschungsorientierte Berater für verschiedene Ebenen und das ist mal ein Arbeitstag, findet im Büro statt, aber ehrlich gesagt auch ganz schön häufig bei Kunden.
Was sind das für Fragen und Studien, mit denen Sie dann so beauftragt werden? Können Sie uns mal ein, zwei Beispiele nennen? Das ist ja jetzt nicht nur im Bereich Klimaanpassung und Klimaschutz.
Ja, letztendlich, die Prognos ist ein größeres Unternehmen mit fast 300 Angestellten und da haben wir, sagen wir mal, drei große Bereiche. Ein Bereich beschäftigt sich mit großen Fragen von Infrastrukturen, Energie und Verkehr. Eine mit eher gesellschaftlichen Fragestellungen, Gesundheit, Rente, ähnlichen Fragestellungen. Und ich bin sozusagen verantworte auch einen Bereich, der sich mit Innovationen und Regionen und Transformationsthemen beschäftigt. Und das machen wir von den Ebenen der EU-Kommission bis runter in die Landkreise. Das ist eigentlich das ganze Spektrum. Da drin sind es aber auch sehr viel die Bundesministerien, die Landesministerien. Ja, aber auch Stiftungen, unterschiedliche Institutionen, die mit Fragen der Zukunft beschäftigt sind, ja, und auch Unternehmen.
Sie haben ja früher an der TU Dortmund Raumplanung studiert. Sie sind Stadtplaner. Was fasziniert Sie denn an der Kombination von Raumplanung und Klimawandelberatung in Ihrem aktuellen Job?
Ja, der Raumplaner ist ein wunderbarer Generalist. Also er ist sehr, sehr gut in der Breite seines Wissens. Ist nicht unbedingt überall der Spezialist, aber ist gut dabei, solche komplexen Fragen zusammenzudenken und eigentlich auch zusammen zu agieren. Und ein Klimawandel trifft ja nicht irgendwie ein, sondern er trifft immer auf Grund und Boden oder er trifft sich immer mit der Realität unserer Städte. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man Raumplaner hat, die Fragen zwischen Verkehr, Gesellschaft, Innovation, Umweltrecht und Ähnlichem alles zusammen denken können. Und das macht eigentlich den Charme dieser Kombination aus. Und ich finde, auch der Klimawandel, Klimaanpassung, aber auch der Klimaschutz sind eigentlich sehr schöne Bereiche, wo deutlich wird, dass die Profession der Raumplaner durchaus gebraucht wird.
Wo sehen Sie denn dann aktuell den größten Handlungsbedarf in unseren Städten und Kommunen, um diese eben zukunftsfähig zu gestalten?
Das ist etwas breit oder schwierig, die Frage. So einfach ist es nicht. Also, ich glaube, am Ende geht es um Qualität. Na, unsere Städte haben auch eine Entwicklung genommen über ihre Dichte und über die Nutzungsintensität, die wir haben. Und alles, was wir tun müssen, müssen eigentlich darauf einzahlen, dass wir lebenswerte Städte behalten oder sie auch stärker noch generieren. So, und dieser Vorgang ist für mich irgendwo der ganz entscheidende. Und da ist Qualität was ganz Entscheidendes und auch eine langfristige Perspektive. Wir müssen nicht in diese kurzfristigen Aktivitäten machen, und gerade Klimawandelvorsorge ist ein extrem langes Geschäft. Ein Baum ist zwar schnell zu pflanzen, aber er wirkt halt eben über Jahre und all diese Strukturen sind wichtig. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Die Grünzüge im VRR-Gebiet damals, im RVR-Gebiet damals sind eigentlich schöne Belege dafür, was ein Entwurf für Grünzüge eigentlich mit welcher Wirkung die über Jahrzehnte wirkt. In Köln sind es die Grüngürtel, die wir haben. Das ist alles, geht alles auf Stadtentwürfe hinaus, die dann einfach über ganz viele Jahre positive Effekte generieren.
Herr Lühr, wir möchten mit Ihnen ja auch über die ökonomische Dimension des Klimawandels sprechen. Man hört ja immer wieder, Klimaanpassung ist zu teuer. Aber die Frage müsste ja eigentlich lauten, wie teuer wird's oder was kostet es, wenn wir überhaupt nichts tun oder wenn wir wenig tun? Welche konkreten finanziellen und gesellschaftlichen Folgen müssen Kommunen in Deutschland und auch NRW denn überhaupt mit einkalkulieren, also jetzt und auch in Zukunft? Mit diesen und ähnlichen Fragen haben Sie und Ihr Team sich ja auch beschäftigt.
Und im Jahr 2023 wurden Sie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit einer Studie zu den zu erwartenden Klimafolgekosten in Deutschland beauftragt. Worin genau bestand jetzt Ihr Auftrag und was war das Ziel dieser Studie?
23 sind wir fertig geworden, 21 haben wir begonnen, aber es ist eigentlich ja nur ein Detail. Also das Ziel ist schon, und das ist auch, da stehen wir sozusagen auch in der Wissenschaft noch vor gewissen Fragestellungen, genauer vorherzusagen, welche Folgen der Klimawandel haben wird. Das ist nicht ganz einfach. Also wir wissen schon seit vielen Jahrzehnten, Club of Rome oder selbst die eigenen Studien der Ölindustrie von damals, welcher Zusammenhang zwischen CO2 und Klimaentwicklung oder der Temperaturentwicklung herrscht. Also das wissen wir. Also die physikalischen Grundlagen müssen wir auch nicht, wird zwar immer noch drüber geredet, dass die unsicher wären, aber das ist eigentlich nicht die Frage, was das jetzt genau heißt für die unterschiedlichen Systeme und wie man es berechnen kann, da gibt es durchaus noch eine Menge offene Fragen. Also es gibt einen Forschungsbereich der Attributionsforschung. Das ist ein Teil, Christine Otto ist da eine Akteurin, die da ganz entscheidend dazu beigetragen hat, herauszufinden, welche Extremwetterereignisse, die wir auch normalerweise beobachten, jetzt verstärkt auftreten und mit dem Klimawandel wirklich kausal in Beziehung gesetzt werden können. Und das weiß man heutzutage, es sind Hochwasserereignisse, Starkregen, es ist die Hitze und die Dürren. Es ist aber zum Beispiel auch nicht unbedingt Hagel. Den Beleg dafür, dass das direkt etwas mit dem Klimawandel zu tun hat, ist schwierig zu erbringen. So, und deswegen müssten wir ganz genau aufpassen, was wir dort berechnen in dieser Studie. Und es sind klimawandelbedingte Extremwetterereignisse. So, das ist das, was wir bemessen haben und in der Rückschau 140 Milliarden Euro zwischen 2000 und 2021. Das sind diesen Wert, den wir generiert haben, inklusive indirekter Effekte, also nicht nur der physische Einmaleffekt, sondern dann auch die Folgewirkungen. Und das ist etwas, wenn man das dann hochrechnet auf die Jahre, sind das dann schon sehr, sehr starke Impulse, 6,6 Milliarden Euro jährlich. Das ist schon eine Größenordnung, die eine Volkswirtschaft aufbringen muss. Und um diese Fragen auch zu klären, deswegen war die Studie sehr, sehr wichtig, hat auch einen sehr, sehr großen Widerhall gefunden in der wissenschaftlichen, aber auch in der politischen Szene. Und die haben wir halt eben auch nach vorne gerechnet. Dann ist es natürlich die Frage, mit welchem Klimaszenario müssen wir uns auseinandersetzen. Ein starkes, ein schwaches. Wir befinden uns leider Gottes auf einem Weg zwischen 3 und 4 Grad Erwärmung. Und das hat auch ist die globale Temperatur. Wir sind hier eigentlich in Deutschland schon weiter. Wir sind schon höher. Und dann kommen wirklich teilweise sehr, sehr horrende Werte zusammen, die wir erwarten können. Gleich komme ich zu dem Hoffnungsschimmer.
Wie kann man denn so einen Schaden, den zum Beispiel ein Hochwasser mit sich bringt, wie zum Beispiel im Ahrtal vor ein paar Jahren, wie kann man das überhaupt erfassen und berechnen? Wie kommt man an die Daten?
Unterschiedlich. Bei der Ahrtal-Analyse war es tatsächlich so, dass wir die gesamten gemeldeten Schäden in den unterschiedlichen Bereichen von Gebäuden, Wirtschaft, Infrastruktur und Ähnlichem aus der damaligen Meldung Richtung EU generieren konnten. Da haben wir also eine Datenquelle gehabt, die wir dann rückwärts rechnen können. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Ergebnis, welche Schäden sind das? Ja, waren roundabout 30 bis 35 Milliarden Euro an Ahr und Erft. Anderes Beispiel, die Dürrephasen der Jahre 21, 22. Da gibt es diese Schadensmeldung nicht. Dann müssen wir uns bottom-up durchkämpfen und sagen, was wäre aus dem Wald geworden, wenn er weitergewachsen wäre? Was sind die Schäden, die dadurch entstanden sind, dass Früchte nicht reif geworden sind, dass sie sozusagen auf dem Weg verdörrt sind? Also das sind unterschiedliche Ansätze und die stehen leider nicht in einer großen Datenbank, auf jeden Fall bis dato nicht. Wir erstellen im Moment gerade für das Uber eine solche Datenbank, die dann in gewisser Weise auch die Berechnungswege klar darlegt für die Zukunft.
Sie haben ja auch mal berechnet, was ich eben schon mal sagte, dass für die Metropole Ruhr war das, meine ich, allein durch Hitzetage jährlich Kosten von eben bis zu knapp 600 Millionen Euro entstehen könnten. Und das ist ja eine unfassbar hohe Summe. Und um das mal zu veranschaulichen mit diesen Hitzetagen, im Jahr 2024 gab es in Deutschland rund 12,5 Hitzetage, also Tage mit einer Temperatur von mindestens 30 Grad Celsius. 2050 wird sich diese Zahl ja sehr wahrscheinlich mindestens verdoppelt haben. Und was ist zum einen das Problem an diesen steigenden Hitzetagen, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben? Und dann würde mich danach noch interessieren, wie sich diese Summe dann zusammensetzt.
Mal ganz kurz bei der Zusammensetzung. Wo könnten wir ansetzen? Eben wie gerade wie an dem Beispiel der Landwirtschaft ähnlich. Wir könnten zum Beispiel die Frage von Einsätzen, Krankenhausaufenthalten durch diese Hitze. Die können wir uns sozusagen analysieren, kommen eigentlich zu der Frage, was kostet ein Aufenthalt in einem Krankenhaus? Was passiert, wenn der, gehen wir mal davon aus, dass er noch arbeiten würde, wenn er nicht arbeitet oder wenn ein Senior eingeliefert wird? Was sind eigentlich an der Stelle die Kosten, die im Gesundheitswesen aufkommen? So, Status ist heute eine durchschnittliche Einzahl von Einweisungen und dann muss man genau herausfinden, an einer Hitze, in einer Hitzelage, wie viel mehr kommen denn jetzt ins Krankenhaus und werden behandelt. Und mit welchen anderen Vorerkrankungen hängt das denn womöglich noch zusammen? Und jetzt ist der Teufel im Detail, ne? Dass wir auch immer aufpassen müssen, was kann man genau diesem Klimaextrem, der Hitzewelle oder Ähnlichem zurechnen und was nicht. Aber Fakt ist, das ist zum Beispiel ein Faktor, diese Gesundheitskosten sind ein anderer. Ein anderes Beispiel sind die Produktivitätseinbußen. Wenn man, das kennt glaube ich jeder, bei 35 Grad irgendwo sitzt und meint, arbeiten zu wollen, dann ist man sehr viel weniger effektiv, als wenn man das bei 23 Grad macht. Also das heißt, die Frage von Klimatisierung hier heute in diesem Büro ist geregelt. Auf dem Feld, draußen, alle diese Dinge, die wir letztendlich in der freien Landschaft tun, sind weniger produktiv. Also Produktivitätseinbußen sind dann so ein Faktor. Unterbrochene Ketten von Wertschöpfungsketten. Also das sind alles solche Elemente, die wir zusammen addieren müssen, um auf diese Werte zu kommen. Aber am Ende legen wir es immer offen, diskutieren es auch zum Beispiel in dieser Studie in einem sehr interessanten Peer-Review-Struktur, dass wir mehrfach mit Wissenschaftlern unsere Annahmen diskutiert haben und validiert haben. Also am Ende sind wir dabei, auch jetzt nicht ein Geheimnis zu publizieren, sondern das wird in der Wissenschaftscommunity diskutiert. Und dann ist das auch der, sagen wir mal, derzeit beste Weg einer solchen Quantifizierung, wenn man sie denn machen möchte. Und sie hat ja positive Effekte.
Damit haben Sie aber eigentlich auch schon beantwortet, was denn jetzt das Problem an Hitzetagen ist im Allgemeinen, oder?
Ja, in gewisser Weise schon, aber am Ende sehe ich es jetzt mal auch von den Menschen her. Ne? Wir wollen am Ende, die Hitzetage werden zu einem vielleicht sogar größten Problem, was wir haben. Also am Ende der Hitze sind Tote, die quantifizieren wir grundsätzlich nicht. Aber das ist etwas, das passiert nun mal sehr, sehr häufig. Und ob das durch oder mit der Hitzewelle passiert ist, ist beides mal sehr, sehr schlimm. Aber genau diese Fragen, wie gehen wir da dran, heißt also jetzt aktuell, im Ruhrgebiet wird ein wunderbares Projekt von uns mit betreut zu Hitzeaktionsplänen. Wie müssen wir uns in dieser Situation genau verhalten? Und zwar, wie ist die Meldekette, wer führt dazu, dass Senior XY oder Seniorin XY genug trinkt und beobachtet wird, wie es ihr geht und Ähnlichem. Und diese Fragestellungen sind jetzt ganz wichtig und das sind Anpassungsmaßnahmen.
Dann ist es ja auf jeden Fall interessant für die Kommunen, aber kann man das auch berechnen, was ein Hitzetag für eine Kommune kostet?
Ja, in dem Moment, wo wir all diese Dinge so, wie ich sie eben gerade mal angesetzt habe, zusammenrechnen, kann man das schon an sich machen. Man würde immer sagen, welche sind die normalen Kosten, die eine Kommune hat und welche Mehrkosten entstehen durch diese Hitze. Beim Produktivitätsausfall kommen wir jetzt zum Ergebnis, das trägt nicht die Kommune, das trägt der Unternehmer, der einen weniger Leistung hatte. Also das muss man immer dann gesamtwirtschaftlich und volkswirtschaftlich betrachten. Wer ist eigentlich derjenige, der letztendlich von dem Schaden betroffen ist? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das wird auch teilweise für mich gar nicht wirklich zu Ende diskutiert. Ich finde, dass die Frage mit diesem Umgang auch ein individueller ist. Es ist auch eine individuelle Verantwortung für Unternehmen und auch für den Einzelnen, was zu trinken. Da ist nicht der Staat prinzipiell für alles verantwortlich, aber er kann die Rahmenbedingungen so bauen, dass die Schäden nicht so auftreten. Bei Infrastruktur, bei Informationssystemen, bei Ähnlichem. Aber Anpassung ist auch immer eine individuelle Herausforderung, die gemeistert werden muss. Das ist, glaube ich, wichtig und sie wird auch wichtig werden, weil wir erst am Anfang dieser Entwicklung stehen. Es wird in 30, 40 Jahren und auch unsere ganzen Berechnungen gehen in die Richtung, dass in diesem ersten Jahrzehnt der Klimaschutz uns teilweise auch noch sehr viel mehr Investitionsimpulse kostet, aber auf die langeren Weg Richtung 2050 hin müssen wir bei unserem aktuellen, leider nicht funktionierenden Klimaschutz mit ziemlich heftigen Entwicklungen rechnen. Und dann kommt es auch echt zu Belastungen für Städte, für Kommunen, für Einzelne, für die Volkswirtschaft. Aber es ist ganz wichtig, dass wir am Ende auch letztendlich informieren, im Moment gerade. Und das ist mir eigentlich auch wichtig. Vielleicht haben wir es jetzt im Moment gerade auch ein bisschen in die Richtung nur des Problems diskutiert. Ich finde es total gut, wenn man es auch ein klein wenig in die Chance in Anführungszeichen gesetzt, also in eine Transformationsfrage eindenkt, dass wir am Ende mit einem guten Umgang mit dieser Veränderung auch eventuell zu einer höheren Qualität kommen. Also das ist, glaube ich, etwas, das ist wichtig, das ist auch im Städtebau eine Frage, und dann kommt so ein Stichwort wie Nature-Based Solutions oder Ähnliches, kämen dann an diese Stelle als ein Leitbild für eine Stadt.
Klar, Klimaanpassung bedeutet ja nicht nur in Anführungszeichen Klimaanpassung, sondern eben auch eine höhere Aufenthaltsqualität, räumliche
Exakt.
Qualitäten.
Ja, richtig.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man diese ganzen quasi Benefits von Klimaanpassung auch in diese Richtung kommunizieren und argumentieren muss, dass es nicht nur in Anführungszeichen um die Klimaanpassung geht, sondern eben auch um die Aufenthaltsqualität, um die Gesundheit.
Also viele Co-Benefits, wie man sie hier und da nennt, sind da gegeben, und wenn man sich so eine Stadt durchgeht, der Baum hat einen Benefit, die Solaranlage ist nicht nur für Stromerzeugung da, nein, sie verschattet auch gleichzeitig. Also, ne, das Dach ist kühler, das heißt, die Notwendigkeit zu kühlen oder weniger produktiv in dem Gebäude zu sein, ist mitgegeben. Also es gibt einige Dinge, wo wir sagen können, da ist eigentlich ein Feld, das wir ganz produktiv einbauen können in unsere Strukturen. Und das tun sie ja auch, die verschiedenen staatlichen Stellen. Also ich erinnere an die Klimaanpassungsstrategie des Bundes oder auch des Landes Nordrhein-Westfalen, an Klimaanpassungsgesetze, die wir auf beiden Ebenen haben. In den Kommunen passiert wirklich sehr viel an der Stelle. Also ich bin der Meinung, dass wir da in einem eigentlich produktiven und auch positiven Wirkfeld uns gerade befinden.
Sie sagten ja gerade schon, dass die Studie sehr gut angenommen wurde. Und gibt es denn auch Kritik, wenn sowas veröffentlicht wird? Gab es Kritik jetzt zum Beispiel genau an der Studie?
Ja, selbstverständlich. Also, das sind dann schon auch sehr verkürzte Darstellungen, die dann von dem einen oder anderen abgeschrieben wurden. Nein, es gab auch mindestens bei dieser Studie einen Diskurs, ich möchte jetzt gerade nicht unbedingt die Zeitung nennen, mit der wir da durchaus nicht einer Meinung waren, die eigentlich letztlich es völlig falsch dargestellt hat. Und dann eigentlich in der Öffentlichkeit hier und da auch Dinge passieren, dass der eine relativ ungeprüft vom anderen abschreibt. Da muss man schon auch genau hingucken. Aber das ist natürlich, Klima ist ein wunderbares Feld, um gewisse Fakten der Veränderung auch leugnen zu wollen. Das ist, glaube ich, im Klimaschutz, und letztlich ist es in der Klimaanpassung auch da. Und das ist natürlich bei einer Prognose oder bei einer Projektion für in 40, 50 Jahren größere Spannbreiten gibt. Das kann man einem vorwerfen, aber ich würde mal sagen, es ist auch legitim, sie zu machen, weil wir ja nun wahrlich keine Glaskugel haben.
Was folgte denn aus der Studie? Also was hat das Ministerium damit gemacht?
Also ich würde mal sagen, nicht kausal, aber am Ende ist es eine starke Studie gewesen im damaligen jetzt BMWK. Und diese Inhalte, die wir da teilweise auch für die Wirtschaft hatten, haben auch Eingang gefunden in die Klimaanpassungsstrategie des Bundes. Das heißt, die dann angelaufenen Strategieprozesse mit Sicherheit nicht nur, also es gibt da schon große Vorläufer mit der deutschen Anpassungsstrategie und dem Aktionsplan Anpassung, aber im Moment gerade haben wir das zu einer aktualisierten Strategie und auch zum Maßnahmenplänen fundiert. Und am Ende würde ich mal sagen, man kann jetzt nicht eins zu eins, das ist ja nicht keine Maßnahmenorientierungsstudie, sondern es ist eine Grundlagenstudie gewesen für Größenordnungen, und die führt natürlich dazu, dass wir auch Investitionsentwicklungen in die eine oder andere Richtung richten. So meine Hoffnung. Ne? Also am Ende werden ja Programme aufgelegt, mit denen wir was machen können, und das ist bei Ihnen beispielsweise im Ruhrgebiet gibt es auch unterschiedliche tolle Projekte, Schwammstadtprojekte, die Emscher-Renaturierung, all solche Dinge, wo wir dann eigentlich Klimaanpassungsmaßnahmen oder Strukturmaßnahmen an der Stelle irgendwie eher unter dem Kontext von grünbrauner Infrastruktur auch sehen, und dann gehen die Dinge, finde ich, auch sehr gut zusammen.
Wie nachgefragt sind denn solch ökonomischen Argumente in der Klimaanpassungsdiskussion?
Also ich glaube, dass man darf es auch kritisieren, aber ich glaube, sie verfangen gerade im politischen Raum ganz gut. Also wenn es gelingt, die Fragestellung von weniger Einsätzen der Feuerwehr mit einer gewissen Maßnahme zu quantifizieren und einem lokalen Landrat vorzurechnen, dass er weniger Budget im Haushalt unterbringen muss für diese Ansätze, dann ist das ein ökonomisches Argument, was verfängt. Und was haben wir? Auf der anderen Seite den eben gerade genannten Hitzeaktionsplan oder der Umbau eines Gewässers in dem Gemeinwesen. Also am Ende glaube ich, dass diese ökonomischen Faktoren schon verfangen. In der Metropole Ruhr ist das in der grün-blauen Infrastruktur durchaus gegeben. Und ich würde mal sagen, es ist ein starkes Argument für die Entscheidungsträger, mit den Haushalten umzugehen. Ich würde mal sagen, aus einer ganzheitlichen Stadtentwicklung würde ich sagen, müsste man es auch nicht machen. Aber ich glaube, es sind gute Sprungbretter für gewisse Maßnahmen.
Also sind sie sowohl nachgefragt, diese Betrachtung und Berechnung, als auch wirksam in der Praxis?
Ja, so auch immer unsere Hoffnung. Ne? Also ne, das ist an der Stelle, ich würde mal sagen, die Argumente werden umgesetzt und man kann auch ökonomische Argumente jetzt auch in richtig wirtschaftliche Prozesse weiterdenken.
Wie kommunizieren Sie denn Ihre Forschung und Ihre Ergebnisse? Also gehen Sie selbst als Prognos AG auch zu den Landräten und rechnen denen das vor? Das Beispiel mit der Feuerwehr, was Sie gerade hatten? Oder gibt es Wissenschaftskommunikation, die an dieser Schnittstelle sitzt? Oder sind es eher Ihre Auftraggeber, die dann mit den Ergebnissen weiterarbeiten und eben auch dieses Wissen kommunizieren?
Aber letztendlich, ich würde sagen, alles, was Sie da gerade aufgezählt haben, also am Ende ist es natürlich hier und da, wenn wir im Auftrag arbeiten, arbeiten wir so. So auch kommunizieren wir auch mit dem Auftraggeber. Also das heißt, wir würden nicht etwas kommunizieren, was jetzt nicht mit dem Auftraggeber am Ende abgestimmt ist, so dass er sagt, das macht das für uns. Das unterscheidet uns von der reinen Forschung. Ne? Also ne, das heißt, wir sind ja keine reinen Forscher. Insofern publizieren wir das natürlich auch in gewissen Journals. Wenn es starke und fundierte Modelle sind, dann geht das auch in die Wissenschaftscommunity. Zunehmend mehr werden wir befinden uns hier und nehmen gerade einen Podcast auf, also es gibt auch zunehmend modernere Medien, in denen man präsent diese Dinge macht. Ich glaube, das ist an der Zeit, dass wir das auch tun müssen, hilft alles. Nichts ist auch was Positives, weil man eigentlich ganz andere Gruppen erreicht, aber auch da haben wir die Blasen und die unterschiedlichen Herausforderungen in diesen Medien.
Ja, das kennen wir ja auch, weil es ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz und unsere Aufgabe, eben diese Themen so ein bisschen mehr in die Breite verständlich zu kommunizieren und auch eben an den Stellen zu kommunizieren, wo vielleicht das Wissen aus den gewissen Bubbles am Ende noch nicht landet und eben auch so eine Sensibilisierung dafür zu schaffen über andere Kanäle. Ja, und gleichzeitig hört man ja auch aus den Kommunen immer wieder, die haben halt auch nicht die Zeit, nicht die Mittel, nicht die Ressourcen, ihre Arbeit zum Beispiel in Grünflächenämtern, Stadtplanungsämtern so zu kommunizieren, wie es vielleicht manchmal wünschenswert wäre oder nötig wäre, um auch einfach eine kommunale Bevölkerung zu sensibilisieren.
Genau, und ich würde sagen, da sind wir sicherlich mehr in der Fachcommunity unterwegs und es ist natürlich ein ganz wichtiger Vorgang, das auch in die Breite zu kriegen. Das sind dann etwas andere Projekte oder andere Projekttypen, machen wir auch an anderen Stellen, aber so jetzt in diesem Fall ist das dann schon der politische Raum, den wir am Ende mit diesen Argumenten beraten und eigentlich Futter haben für auch teilweise deren Kommunikation.
Jetzt haben wir ja viel über die Folgekosten des Klimawandels geredet. Man kann die ökonomische Dimension aber ja auch noch von einer anderen Seite betrachten, nämlich von der Seite der Klimaanpassungswirtschaft.
Ja, Klimaanpassungswirtschaft klingt jetzt gerade erstmal sperrig, aber bezeichnet den Wirtschaftszweig, der sich mit der Entwicklung, Bereitstellung und Umsetzung von Produkten, Dienstleistungen und Technologien beschäftigt, die dann dazu dienen, die Folgen des Klimawandels abzumildern oder sich an sie eben anzupassen. Im Grunde, das klingt, finde ich, erstmal irgendwie komplex, aber im Grunde ist ja in jeder Art von Wirtschaft das wiederzufinden. Also in der Bauwirtschaft wäre es vielleicht, man sorgt für wasserdichte Keller oder für einen Hitzeschutz. Und in der Wasserwirtschaft wären das Systeme zur Regenwasserrückhaltung oder zum Hochwasserschutz. In der Landwirtschaft vielleicht, dass man trockentolerante Pflanzen züchtet. Und wie Sie eben schon sagten, in der Stadtplanung macht man Hitzeaktionspläne oder so. Das ist richtig, oder haben wir da noch was vergessen?
Nein, das ist sehr richtig. Jetzt habe ich gar nichts mehr zu sagen an dieser Stelle. Nein, also ich finde es wunderbar und da möchte ich jetzt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen durchaus loben. Diesen Begriff haben sie geprägt, hat das Umweltministerium hier geprägt und hat uns gebeten, uns Gedanken zu machen, wie könnte man solch eine Klimaanpassungswirtschaft als Branche abgrenzen. So, abgrenzen heißt für uns, jetzt mal aus einer Wirtschaftsforschungsorientierung, welche Produkte und Dienstleistungen gibt es, die den Zweck, wie Sie gerade in der Definition dargelegt haben, Klimawandelfolgen zu begrenzen, Resilienz zu erhöhen und ähnlichen Sachen zu machen. Unser Ziel war es an der Stelle, etwas abzugrenzen, was auch statistisch messbar ist. So, das ist wichtig, weil für die Argumente, die wir eben ökonomischer Natur diskutiert haben, müssen wir ja irgendwo die Zahlen auch her können und können nicht jeden befragen. Das heißt, wir gehen in die klassische Statistik, die Wirtschaftsklassifikation, wie man sie nennt, und können dort unterschiedliche Produkte, Dienstleistungen abgrenzen. Und die, wenn man die zusammen addiert, kommt da eine ganz schön große Gruppe von Wertschöpfung zusammen. Es sind irgendwie, ich glaube, 2,5% der Wirtschaftsleistung, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen, wachsen schneller als andere Wirtschaftsbereiche. Das ist jetzt mal für den Wirtschaftsbereich schön. Relativ gesehen wäre es schön, wenn wir sie nicht ganz so stark brauchen würden. Aber es ist genauso, wie Sie sagen, viel Themen mit Wasser, also zu viel Wasser, nicht zum Schaden werden lassen, qualitativ hochwertiges oder zu wenig Wasser an die richtigen Stellen bringen, den gesamten Bereich des Bauens, der Bausektor, Hitzeresilienz, Verschattung und ähnlichen Fragestellungen, den Schutz der Infrastrukturen, Wasser, Verkehre, Energie an der Stelle. Das Gesundheitsthema ist ein wichtiges und natürlich auch, haben wir jetzt in Metropole Ruhr etwas weniger, der ganze landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Bereich, wo wir es haben. Und dann ganz viel Beratung, Dienstleistung, IT, KI, die ganze Beobachtung von diesen Fragestellungen, wie entwickelt sich das Land, wozu führt Hitze? Im Hitzesommer hat sich der Boden im höheren Münsterland gesenkt. Eklatante Straßenschäden sind dadurch entstanden. Die Risse in den Straßen kommen nicht von irgendwoher, die kamen auch nicht von den schweren LKWs, sondern von einem Absacken des Bodens. Sowas kann man dann über diese digitalen Satellitenbeobachtung messen und kommt klar zu Ergebnissen und kann auch am Ende gegensteuern. Und dass all diese Akteure, die wir dort haben, führen in der Metropole Ruhr und in jeder anderen Region zu einer eklatanten Wertschöpfung und werden jetzt auch demnächst, jetzt kleiner Werbeblock, wir haben neu ein Projekt der Resilience Expo. Das heißt, Lösungen, die hierfür da sind, wollen wir auch im internationalen Maßstab darstellen, jetzt im Rheinischen Revier. Aber tolle Projekte meiner Meinung nach der Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen, die dieses Thema wirklich prägen und soweit ich das auch sehen kann, auch im Bundeslandsbenchmark da relativ weit vorne sind. Bis zur EU können jetzt sozusagen die Themen gesetzt werden. Also diese Branche wird sich formieren. Wir sind mit den Unterlagen schon auf der COP gewesen. Also in Baku hat der Minister dieses schon, Minister Krischer, schon mitgenommen. Und am Ende ist es wirklich ein Prägen eines neuen Themas macht eigentlich Spaß, diese Akteure, die teilweise etabliert sind aus der klassischen Wasserwirtschaft oder aber auch wilde Startups sind, die sich da Gedanken machen, mit zu begleiten.
Also spielt dieser Wirtschaftszweig eine immer größer werdende Rolle, sowohl in Deutschland als auch in NRW?
Ja, da er, sagen wir mal, schneller wächst als die Gesamtwirtschaft, wird er relativ starten. Er ist verbunden mit der gesamten Wirtschaft. Also es ist kein Solitär an der Stelle und am Ende ist das ein Teil unserer Ökonomie. Und als denjenigen wollen wir ihn eigentlich gerade prägen. Wirklich große Reputation, die wir dadurch generieren als Land, dass wir das so organisiert haben.
Und sehen Sie darin eine Chance für die Klimaanpassung insgesamt, dass diese Klimaanpassungswirtschaft quasi gerade so einen kleinen Boom, wenn man so möchte, erfährt?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir an das Hiesige denken, müssen wir das hier tun. Und dann ist es die Frage, mit welchen Lösungen wir das eigentlich umsetzen. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch die Städte und Kommunen ja auch diese innovativen Lösungen einsetzen. Und am Ende sind wir in Vergabeprozessen. Macht man das als Stadt wie immer schon mal oder wandelt sich man sich jetzt als Stadt? Versucht man etwas? Hat man Reallabore, wo man auch herausfindet, wie geht das? Wir vom NKU, das ist das Netzwerk Klimaanpassung Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, fährt demnächst nach Holland zu einer Location, wo das gezeigt wird, wo es auch ganz professionell als Reallabor gezeigt wird, was kann man alles machen, wie kann man einen Platz umbauen, wie kann man den klimaresilient machen und welche Möglichkeiten gibt es da an der Stelle. Also es ist wirklich ein spannendes Thema, aber ich würde mal sagen, es hat auf jeden Fall einen gewissen Aufbruchcharakter in Nordrhein-Westfalen.
Sind die Kommunen denn gut genug dafür ausgestattet bereits?
Ich glaube, wir sind dabei, auch dieses Thema zu prägen. Und in den Kommunen gibt es tolle Akteure. Und nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal, die Wasserverbände in Nordrhein-Westfalen. Die sind teilweise sehr aufgeschlossen. Auch für solche Dinge, wo auch immer in Köln oder in anderen Städten, sind sie mit diesen Themen schon da. Am Start bauen eigentlich um und haben eigentlich gute Grundlagen. Stadtmodelle, wie sich das wirken. Also man kann heutzutage bei jedem vor der Haustür erkennen, wie hoch wird der Wasserstand stehen. Also man muss nur die Adresse eingeben und kann sich eigentlich das schon mal vorstellen, was vor der eigenen Haustür passieren wird und wo es in den Keller reinläuft oder auch nicht.
Ja, wir haben jetzt so viel dazu gehört. Mir kam jetzt nochmal die Frage, auf die mich, glaube ich, uns ja im Thema viel beschäftigt. Warum werden denn solche Kosten, ich meine, die stehen da schwarz auf weiß, warum werden sie dann nicht mitberechnet in so Sachen wie Abriss und Neubau oder auch bei der Grünpflege? Wäre es nicht eigentlich so einfach?
Ja, nein, die Antwort kann ich nicht wirklich geben. Es ist nicht einfach, in einen Haushalt, in ein Budget, in einen kommunalen Haushalt das einzubringen. Das Einpreisen der Umweltkosten ist uns seit langen Jahren nicht gelungen. Ne? Wir haben ein BIP, was letztendlich auf Kosten der Umwelt generiert. Und wenn wir eine CO2-Tonne berechnen mit mehreren hundert Euro, wird auch klar, was wir durch unsere Haltung eigentlich verursachen an Schäden. Das ist am Ende da, aber es ist in unseren Wirtschaftsmodellen im Moment gerade nicht vernünftig eingepreist. Die Argumente liegen hier, Sie haben es richtig gesagt, man müsste das tun. Und da würde ich mal sagen, sind wir noch nicht da, dass wir ganzheitlich dieses Betrachten und auch jegliche Stadtentwicklung oder einen Stadtentwicklungsprozess an der Stelle durchdenken. Auch ob der am Ende in 50, 20, wie viele Jahren welchen Effekt hatte. Man muss aber auch sagen, auch Nature-Based Solutions sind nicht umsonst. Ne? Also dieses zu initiieren, Flächen anders zu nutzen, dieses zu pflegen in den kommunalen Systemen, sind auch Investitionen. Also das ist am Ende, umsonst gibt es das alles nicht. Und es ist aber eigentlich nicht in Ordnung, auf die Dauer die Schäden nicht zu berücksichtigen. Und wenn wir diese Schäden gut berücksichtigen würden, würden wir auch unter gewissen Grenzen Innovationen generieren können.
Wir haben noch eine Frage für Sie. Wenn Sie 5 Jahre in die Zukunft schauen, wo stehen wir dann in NRW beim Thema Klimaanpassung? Was sind Ihre Hoffnungen und was sind Ihre größten Befürchtungen?
Also meine Hoffnung, und da bin ich ganz guter Dinge und ich bin ja auch da in verschiedenen Projekten drin, dass wir einige gute Cases herausgearbeitet haben, publiziert haben, gezeigt haben, wie Lösungen geht. Das wird uns gelingen. Dafür gibt es verschiedene Dinge. Das werden wir im Kontext der Städte machen können. Das werden wir im Kontext der Unternehmen machen können. Und ich bin der ziemlich festen Überzeugung, dass wir das zeigen können. Meine Befürchtung ist natürlich, dass wir die Breite der Gesellschaft, die Breite der Wirtschaft, die Breite der Städte nicht komplett erreichen werden. Das wird so sein. Und ich würde aber sagen, ich habe es in einer Publikation das Narrativ des Gelingens genannt. Darum geht es eigentlich. Wir müssen zeigen, dass es geht. Und am Ende muss Bürgermeister A der Meinung sein, wieso hat Bürgermeister B etwas? Das könnte ich doch auch. Ne? Also es muss eigentlich am Ende auch ein Wettbewerb sein. Und dieser Wettbewerbsgedanke, das ist eigentlich einer, und das insofern kriege ich jetzt die Brücke, die Faltung der Welt von Anders Lebermann, ein Buch von vor ein paar Jahren, hat eigentlich sehr schön nochmal dargelegt, dass wenn wir gewisse Ziele auch einhalten und gewisse Ziele uns setzen, wie Resilienz in Städten, dann können wir da drunter, unter diesem Einhalten, ganz viel Innovation generieren. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir nicht irgendwo sagen, nee, jetzt machen wir doch das Gewerbegebiet in der Kaltluftschneise und können uns hinterher mit den teuren Kosten, da mögen sich andere später drum kümmern. Wir müssen auch verlässlich uns auf diese Zielstellung machen. Ich fordere das natürlich im Klimaschutz ein, aber auch in der Klimaanpassung ist so ein Leitbild einer resilienten Stadt, dann auch wichtig, dass ein Bürgermeister und auch der nächste Bürgermeister diese Ziele einhält und darunter die Stadtgesellschaft enabled, innovativ und ideenreich zu agieren. Und dann wird mir eigentlich auch nicht bange, dann wird es auch nicht dirigistisch. Ich würde nämlich gar nicht sagen, ich bin bei Weitem kein Verfechter, der sagt, dass von Staats wegen verordnet werden muss, wie genau Klimaanpassung aussieht. Wir müssen sagen, das Ziel ist folgendes und entwickelt euch dahin, zeigt uns Lösungen, gebt uns Lösungen. Und da ist die Stadtgesellschaft gefordert, ist die Wirtschaft gefordert und sind die Forscher gefordert, sowas zu entwickeln. Also dieser entdeckende Charakter wäre mir ein Abschlussstatement wert.
Ich glaube, den können wir unterstützen, ne? Dieses Gemeinsame und alle nach. Ich meine, jeder kann was unterschiedlich gut und dann gemeinsam daran zu arbeiten. Und es ist halt unsere Welt, unsere Umwelt.
Und dafür gibt es ja auch schon gute Beispiele, dass es funktioniert. Wenn man sich zum Beispiel Wien anschaut, wo die Stadt ja auch gesagt hat, okay, unsere gemeinsame Vision ist, wir möchten unsere Lebenswertigkeit der Stadt erhalten. Wir möchten diesen hohen Standard halten und wir tun alles, was dafür nötig ist.
Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel einer Stadt, die einfach sich Ziele setzt und sie durchsetzt. Ne? Wohnungsbau ist hat jetzt nichts mit unserem Thema jetzt gerade zu tun, aber keine einzige Stadt hat es geschafft, die galoppierenden Wohnpreise in den Griff zu kriegen, außer Wien. Also das ist insofern finde ich sehr gelungen. Im Kleinen gibt es auch Resilience-Projekte in der Stadt A oder Schwammstadt-Projekte oder Ähnliches. Also es gibt im Kleinen noch wirklich gute Projekte, aber wenn es gelingen würde, dann auch größere Würfe à la Wien zu sehen, das wäre noch schöner. Also das wünsche ich mir übrigens, dass wir das sozusagen in nordrhein-westfälischen Städten auch an manchen Stellen sehen.
Ja, das wünschen wir uns auch. Und damit sind wir am Ende. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank
für das Gespräch.
Ja.
Fenner, das war nochmal eine ganz neue Perspektive auf das Thema. Also ich meine, die Folgekosten des Klimawandels zu berechnen, ist eben einfach nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt, die Klimakrise begreifbar zu machen. Auch wenn wir wissen, dass diese Kosten ja immer nur eine Mindestprognose oder eine Mindestzahl sind oder ein Mindestszenario, da viele Größen gar nicht fassbar sind, die damit einfließen oder auch gar nicht monetär bezifferbar sind.
Ja, und trotzdem hoffen wir, dass die Betrachtung und Verbreitung solcher ökonomischen Berechnungen dabei hilft, die Klimaanpassung zu beschleunigen. Und mit diesem Podcast versuchen wir, dies zu unterstützen und das Thema für möglichst viele Menschen interessant zu machen.
Danke auf jeden Fall an euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, Fragen oder auch Themenvorschläge, sendet uns einfach gerne Mail an podcast@baukultur.nrw.